ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Zu Gast Journalistin und Autorin Christina Berndt. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Berndt, Sie haben sich zuletzt intensiv mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt. Jetzt heute Morgen, so über einen sonnigen Sonntagmorgen, da können Sie sich schon noch freuen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das macht mir auch gute Laune, dass hier diese schöne Sonne ist. Aber manchmal schlägt mir auch eher aufs Gemüt, wenn dann so eine lange Phase der Trockenheit zum Beispiel ist. Man weiß ja dann doch, woher es kommt und dass das nicht gut ist.
Und genau darüber werden wir reden mit Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin. Sie arbeiten für die Süddeutsche Zeitung, schreiben Bücher, sind immer wieder zu Gast in Talkshows. Also manche kennen Sie wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen. Ihr Schwerpunkt Gesundheitsthemen. So weit der Job. So richtig, oder?
Ja, genau.
So, jetzt gibt es aber natürlich noch einen zweiten Teil in Ihrem Leben. Sie leben in München mit Ihrer Familie, haben zwei Töchter. Und statt jetzt am Sonntag gemütlich mit der Familie zu Hause zu frühstücken, sitzen Sie netterweise hier im SWR1-Studio. Also die Frage ist, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Noch dazu möglichst gut gelaunt.
Haha, ja, weil es mir Spaß macht einfach und weil ich Sinn darin sehe, das zu tun, weil es mir wichtig ist, mit Menschen über Gesundheit zu sprechen, auch Hilfestellung zu geben bei Gesundheitsthemen. Ja, und ich bin ja selber sozusagen Fachfrau für Resilienz, für die psychische Widerstandskraft. Damit habe ich mich viel beschäftigt. Und die sagt eigentlich genau das. Also man braucht Sinn im Leben, man muss handeln, man muss aktiv sein in dem, was einem gute Laune macht. Und dann funktioniert das auch gut.
Genau, zu psychischer Widerstandskraft haben Sie einen Bestseller geschrieben vor über 10 Jahren. Das ist jetzt schon eine Weile her. Sind Sie dadurch auch stressresistenter geworden? Sie persönlich?
Auf jeden Fall. Also ich habe dadurch sehr viel gelernt. Ich bin ja selber Naturwissenschaftlerin eigentlich und interessiere mich halt sehr für diese ganzen Themen. Und man kann schon sagen, es gibt einfach klare Strategien, wie man seine psychische Widerstandskraft stärkt. Also die hole ich auch immer wieder hervor. Wenn ich mal wieder mir das Leben mal wieder irgendeinen Knüppel zwischen die Beine schmeiß, dann sehe ich schon zu, dass ich mich darauf besinne.
Aber es geht nicht so weit, dass Sie dann nochmal in Ihr Buch gucken.
Ich rede viel zu oft über das Thema, das habe ich dann parat, ja.
Vor einem Thema haben Sie sich aber auch so ein bisschen gedrückt in der letzten Zeit, weil es Sie persönlich auch bedrückt. Da haben Sie einen Bogen drum gemacht, der Klimawandel. Da wollten Sie nicht ran. Warum nicht?
Ja, weil ich es tatsächlich so umfassend bedrückend finde. Und nun ist ja Klimawandel natürlich auch, da kann man ja erstmal sagen, gut, das ist ein Thema von Atmosphärenchemie und Meteorologie und Umwelt. Und mein Thema ist ja die Gesundheit. Also ich konnte mich so ein bisschen drücken, im Privaten natürlich nicht. Also ich engagiere mich natürlich, seit ich Jugendliche bin, dafür, dass wir die Umwelt schützen. Aber journalistisch habe ich mich davor gedrückt. Nur wurde jetzt in den letzten Jahren ja immer klarer, der Klimawandel ist auch ein Gesundheitsthema. Der betrifft uns wirklich als Menschen hier auch in Deutschland in unserer Gesundheit. Und von daher habe ich gedacht, da sollte ich, glaube ich, doch mal mehr ran an dieses Thema.
Und so ist das Buch entstanden, Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht. Wie groß war dann aber doch der Frust beim Schreiben?
Gar nicht so groß. Es hat sich wirklich für mich gezeigt, es ist gut, sich diesen Sachen zu stellen, sich damit zu beschäftigen und dann eben auch Lösungen zu finden. Und das Buch ist ja auch so lösungsorientiert. Ich zeige zwar immer, wie hängt das alles zusammen, Klimawandel und Gesundheit auf den verschiedensten Ebenen, körperlich wie psychisch, aber dann kommen ja auch die Lösungen. Und mir geht's eigentlich seitdem besser mit dem Thema.
Ihr Buch Klimaresilienz ist gerade rausgekommen in einer Zeit, in der die Klimakrise irgendwie aus dem Fokus gerückt ist, oder? Ärgert Sie das?
Es ist schon, ja, es ist bedrückend, finde ich, dass das Thema so gerade an den Rand gerät, weil es ja so wichtig ist und eigentlich ja für alle Konflikte, die wir sonst auch noch haben, auch eine Bedeutung hat. Ja, auch Migration, Ernährung, also das sind ja alles Dinge, die mit der Klimakrise zusammenhängen werden. Also Migration wird stärker, wenn die Erde schwieriger zu bewohnen ist. Von daher ist das doch eigentlich das Top-Thema, dem wir uns widmen sollten.
In dem Zusammenhang ist interessant, dass sich laut einer neuen Umfrage die Hälfte der Menschen in Deutschland aber persönlich irgendwie nicht zuständig fühlt. Also 53% sehen sich nicht in der Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel. Und vor 4 Jahren waren es noch mehr als 2/3. Also warum rückt es aus dem Bewusstsein? Vielleicht auch aus Verdrängung, ich kann ja eh nichts machen oder?
Ja, weil es auch, glaube ich, so instrumentalisiert wird von vielen Gruppen, nicht? Dass es so, ja, bewusst an den Rand gedrängt wird, andere Themen von der Politik besetzt werden, um die Leute zu mobilisieren und vielleicht ein bisschen auch aus den Sorgen heraus. Es macht uns manchmal auch so große Sorgen, dass wir vielleicht den Kopf lieber in den Sand stecken würden. Problem nur, der ist ganz schön heiß inzwischen, dieser Sand. Also besser wäre es, wir würden uns dem stellen.
Und damit sind wir eigentlich, Stichwort Sand, bei den Osterferien, letzter Tag heute bei uns in Rheinland-Pfalz. Und da waren bestimmt viele, vielleicht auf Mallorca, Kreta, in der Türkei, vielleicht auch noch viel weiter weg. Das ist für die persönliche Erholung toll, für das Klima ist es schlecht. So, aber was machen wir denn jetzt? Ich meine, es bringt jetzt auch nichts, wenn diese Menschen alle, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, mit schlechtem Gewissen am Frühstückstisch sitzen, oder?
Nee, natürlich nicht. Und ich verstehe das ja auch, dass man diese Sehnsüchte hat, diese Wünsche hat, dass man sich auch erholen möchte. Und ich denke nur, es ist für uns alle wichtig, immer wieder jeden Tag zu entscheiden, wo wir was Gutes fürs Klima tun können. Und wenn man natürlich sündigen wir auch manchmal, ja, und tun Dinge, die nicht so gut sind oder unvernünftig und wo wir wissen, das wäre jetzt besser, ich würde es anders machen. Aber wenn man dann auch wieder Entscheidungen fällt und sagt, ne, diesmal mache ich aber einen anderen Urlaub und dafür fahre ich im Sommer mit dem Fahrrad an der Donau lang oder kaufe Bio-Gemüse und nur Bio-Fleisch und benutze auch gebrauchte Sachen auf. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch etwas Gutes zu tun oder seine Flüge vielleicht mit Kompensationszahlungen auszugleichen, dass
sind
man da
seriös?
So ein bisschen mehr drüber nachdenkt.
Da
viele sind nicht
ja
seriös, muss man gleich sagen. Also am besten, man macht es nicht direkt bei der Lufthansa, weil die das natürlich alles schön rechnen. Aber es gibt seriöse, wie zum Beispiel beim Gold Standard. Da kann man seriöse Kompensationszahlungen erwerben.
Sie schreiben in Ihrem Buch schon, dass unbeschwerte Reisen ja ist eigentlich so nicht mehr möglich. Also das Reisen hat so ein bisschen die Lockerheit verloren.
Wenn man ehrlich mit sich ist, ja, es gibt natürlich Leute, die das wegdrängen, ja. Aber wenn man ehrlich ist, hat es die Unbeschwertheit verloren, ja auch aus vielen Gründen, auch mit dem Overtourismus, wo schon ja Gegenden völlig, ne, eigentlich auch nicht mehr attraktiv sind, weil so viele Menschen dahin reisen und dort so viele Probleme den Menschen vor Ort bereiten. Ja, ich finde, es hat seine Unschuld verloren und umso mehr sollten wir vielleicht hingucken, was ist denn eigentlich das Schöne am Reisen, das Wertvolle, dass man ja Menschen trifft, andere Gegenden kennenlernt, das ist es doch eigentlich und das kann man auch auf eine sanftere und umweltverträglichere Art machen.
Und dass jetzt die Superreichen viel schlimmer sind als Sie und ich, weil die ja mit ihren Privatjets überall hinfliegen, ist jetzt auch keine Entschuldigung, oder?
Nicht wirklich, weil schlimmer geht immer. Ja, also das kann ich in meinem ganzen Leben sagen, der ist ja noch schlimmer.
Wir reden über die Folgen des Klimawandels auch auf unsere Gesundheit. Fangen wir mal mit der Hitze an. Logisch, die ist anstrengend für den ganzen Körper. Können wir uns in Europa den geänderten Bedingungen nicht anpassen? Ich meine, Menschen in Afrika kommen auch damit klar.
Oh ja, doch, der Mensch kann sich anpassen, keine Frage. Wir können sogar wieder lernen, besser zu schwitzen, was ja auch viele verlernt haben. Also doch, man kann sich ein Stück weit anpassen, aber es gibt auch einfach Temperaturen, die sind nichts mehr zum Leben. Also abhängig von der Luftfeuchtigkeit kann es eben auch schnell wirklich, wirklich gefährlich für uns werden. Und es ist einfach wichtig, dass wir in diesen Zeiten uns darauf besinnen, also dass wir das erkennen und nicht mehr wie in meiner Jugend. Ich bin ja nun auch Mitte 50, wo man so dachte, man knallt sich halt in die Sonne und das ist toll und in der sieht man toll aus und so. Diese Zeiten sind einfach doch in den Hitzeperioden vorbei, auch bei uns. Und wir sollten so ein bisschen drauf gucken. Man muss ja vielleicht auch nicht mehr Bundesjugendspiele im Sommer machen zur Mittagshitze und man muss nicht auf dem Dach arbeiten in der Hitzewelle. Also wir sollten besser mit uns umgehen in diesen Zeiten.
Sollten wir uns vielleicht überlegen, so eine spanische Siesta einzuführen?
Mit Sicherheit wäre das oft eine gute Idee. Also jetzt noch nicht bei diesen Temperaturen heute, aber in den heißen Phasen im Sommer seinem Körper Ruhe zu geben, ihm Pausen zu verschaffen, auch gerade das Gehirn nicht zu überfordern, wäre wichtig.
Stichwort Gehirn. es gibt gesundheitliche Folgen für das Gehirn, die Ihrer Meinung nach unterschätzt werden. Inwiefern?
Ja, das Gehirn ist ein sehr hitzeempfindliches Organ. Also wenn wir an Hitze denken, denken wir an Herz-Kreislauf-Kollaps oder sowas. Das gibt's auch, aber wir wissen auch, es gibt den Sonnenstich. Und tatsächlich weiß man, dass auch psychische Erkrankungen in der Hitze schlimmer werden. Wir sehen in Hitzewellen, in Notaufnahmen viel mehr Menschen, weil Angststörungen, Depressionen zunehmen. Wir sehen auch einen negativen Einfluss auf Demenzen, auf Parkinson. Also wir sollten unser Gehirn wirklich besser schützen. Dazu gehört auch eine Mütze aufsetzen oder vielleicht auch mal einen feuchten Lappen auf die Stirn legen. Wir wissen ja eigentlich auch, Konzentration lässt nach. Man kann nicht mehr echt denken. Also auch zurück zum Hitzefrei, was ja quasi schon abgeschafft wurde in vielen Schulen, wäre eine gute Idee.
In der Hitze nehmen auch Aggressionen zu. Das schreiben Sie und das kennt jeder auch von uns, ja. Also Sie haben es eben schon angesprochen, auch die psychologischen Effekte sind nicht zu unterschätzen.
Ja, von wegen sonniges Gemüt, ne? Das sagt man immer so schön. Ja. Aber wenn man mal hinguckt, ist es ja tatsächlich so, dass wir oft aggressiv werden, weil uns die Hitze halt so belastet. Und genau, das unserer Psyche durchaus zusetzt. Insofern müsste auch viel mehr von staatlicher Seite drauf geachtet werden. Städtebauliche Maßnahmen, mehr Abkühlung, Schatten, Bäume in die Stadt. Und natürlich eben auch der Selbstschutz, den kann man ja immer sofort und gleich anfangen.
Wenn wir bei den psychologischen Folgen sind, die sind natürlich besonders krass für die Menschen, die direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Also nehmen wir Brände, nehmen wir sowas auch wie die Flut bei uns im Ahrtal vor 4 Jahren, oder?
Ja, genau. Da sieht man es am deutlichsten, auch wie lange Menschen unter den Folgen des Klimawandels dann psychisch leiden. Dass man, wenn man mit PsychotherapeutInnen spricht hier aus der Gegend, die eben sagen, da gibt es immer noch einen ganz hohen Bedarf. Ich meine, das ist ja auch schlimm, wenn einem da das Haus wegschwemmt und der Keller vollläuft und nicht das Hab und Gut wegschwimmt. Das muss man bewältigen. Aber das ist natürlich nicht alles, das sind die Extreme sozusagen, wer in solches Unwetter gerät. Auch ansonsten setzt uns der Klimawandel zu, allein dadurch, dass wir wissen, es wird schwieriger auf dieser Welt. Die Hitzeperioden nehmen zu, die Verödung nimmt zu, Dürre nimmt zu. Bis hin dazu, dass eben Tieren der Lebensraum fehlt und die Eisbären irgendwie nicht mehr wissen, wo sie ihre Kinder unterbringen sollen. Das sind ja alles Dinge, die uns auch psychisch belasten. Und man weiß, dass viele Menschen unter heftigen Klimasorgen auch leiden.
Was ja auch gerade junge Menschen dann dazu bewegt, sich zu engagieren und das Klima zu schützen.
Genau, und das ist auch toll. Also sich engagieren ist immer gut für die Psyche. Ja?
Ins Handeln
zu kommen. Genau, ins Handeln kommen. Es darf nur natürlich auch nicht zum reinen Lebensinhalt werden. Mhm. Wenn man dann merkt, es geht nichts voran, kann das eher wieder zurückschlagen. Aber an sich, was Gutes tun, sich engagieren, der beste Weg zu psychischer Gesundheit.
Christina Berndt in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, wir haben eben schon über einige gesundheitliche Folgen des Klimawandels gesprochen. Jetzt kommt ja Frau Berndt noch was anderes dazu, die Folgen für Menschen und Tiere und wie sehr das auch zusammenhängt. Also die Artenvielfalt, die verloren geht, ist auch schlecht für uns Menschen. Inwiefern? Das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich die Biene.
Genau, das überrascht einen vielleicht, aber wenn man mal drüber nachdenkt, genau die Biene, die fehlt, die sorgt dann dafür, dass es mit der Ernährung schlechter wird, weil Pflanzen nicht bestäubt werden, auch Ernährung teurer wird, damit gute Ernährung. Das ist so ein einfaches Beispiel, aber es gibt auch ganz faszinierende Beispiele, die eben zeigen, gesundes Leben ist letztlich auch nur in einem gesunden Ökosystem möglich für uns Menschen. Da gibt es eine faszinierende Geschichte, dass mal ein Pilz, der eigentlich Frösche befällt, der kam von Afrika nach Amerika und dort waren die Frösche nicht an ihn gewöhnt. Das heißt, der hat in Mittelamerika zu einem gigantischen Artensterben unter Amphibien geführt und in der Folge sind dann die Menschen gestorben, weil ja die Frösche Fliegen fressen, die Fliegen Malaria übertragen und durch das Froschsterben gab es dann plötzlich viel mehr Malaria-Tote.
Ja, dass das dann eine Folge ist. Und das konnte nachgewiesen werden?
Genau, das konnte man sehr gut zeigen, denn oft ist das ja schwierig, Dinge wirklich zu beweisen. Und hier sah man genau überall dort, wo sich der Pilz ausbreitete, die Frösche starben, gingen plötzlich die Malaria-Zahlen und die Todesfälle hoch.
die Mücken. Bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es die asiatische Tigermücke inzwischen ja auch,
ja,
wie in vielen anderen Regionen in Deutschland. Diese auffällig schwarz-weiß gemusterten, kleinen, fiesen Mücken, die Krankheiten übertragen können. Es ist also wichtig, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht unkontrolliert ausbreitet.
Genau, das ist eine Mücke, die gab es hier früher nicht. Die kommt hierher und bringt eben auch neue Krankheiten mit. Also ne, wenn jemand mit Denguefieber aus Indien zu uns einreist und die Mücke den sticht, dann kann sie, wenn es dumm läuft, eben das Fieber übertragen. Also auf diese Art können eines Tages auch tropische Krankheiten hier verbreitet werden, die wir bislang hier nicht hatten. Es gab schon Denguefieberalarm am Gardasee letztes Jahr zum Beispiel. Also das sind eben auch Dinge, die sich durch den Klimawandel ändern. Es kommen neue Arten und neue Krankheiten zu uns.
Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, jetzt die Stelle in Worms, hat gerade hier Menschen in Rheinland-Pfalz, Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, verdächtige Tiere zu melden, also ein Foto zu machen oder sogar die Mücke zu verschicken. Ja. Haben Sie das schon mal gemacht?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe echt wirklich großes Glück, weil mich mögen Mücken nicht besonders. Die gehen immer auf alle anderen, nicht auf mich.
Aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch, das soll man ruhig machen, ne? Man kann das, also das ist hilfreich, wenn man diese Mücken verschickt.
Ja, weil es ist wichtig zu beobachten, was passiert hier eigentlich im Land, welche Tiere haben wir, welche neuen Gefahren haben wir, denn es ist ja immer das Gleiche, man muss Gefahren kennen, um ihnen zu begegnen.
Inwiefern sorgt der Klimawandel dafür, dass sich Pandemien ausbreiten? Das ist ja auch ein oft genannter Zusammenhang, der aber vielleicht jetzt auf den ersten Blick auch nicht so klar ist.
Ja, das ist aber tatsächlich ein direkter Zusammenhang, denn natürlich gibt es auf diesem Planeten unglaublich viele Erreger in Fledermäusen, in irgendwelchen Pangolinen, in irgendwelchen Tieren im Urwald, mit denen wir nie in Kontakt kommen. Je mehr wir aber zur Zerstörung der Natur beitragen, immer tiefer eindringen in solche bislang unberührten Gegenden, desto größer wird auch die Gefahr, dass solche Erreger auf den Menschen überspringen. Und ne, wo auch immer jetzt genau unser Coronavirus aus der letzten Pandemie herkam, das weiß man ja bis heute nicht wirklich.
Also ob Labor oder Wildtiermarkt.
Zum Beispiel, ja. Genau. Aber die Gefahr, dass so etwas passiert durch unsere Zerstörung der Natur, die ist groß und die wächst und wächst.
Das heißt, Wissenschaftler gehen davon aus, Pandemien werden zunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird häufiger werden. Es besteht schon eine große Gefahr, dass das nicht die letzte war, die wir hier erlebt haben.
Und haben Sie den Eindruck, wir sind darauf gut vorbereitet?
Naja, es ist besser als beim letzten Mal, würde ich sagen. Man hat jetzt doch einiges gelernt durch die Covid-Pandemie und es gibt Pandemiepläne und inzwischen hat sich ja sogar die Weltgemeinschaft auf einen Pandemievertrag geeinigt. Also es ist schon besser geworden, aber gleichzeitig wäre es noch besser, wir würden Pandemien verhindern und nicht nur bekämpfen, wenn sie entstehen. Also besser, wir investieren mehr in den Umweltschutz und in den Klimaschutz, damit erst gar nicht solche fiesen Erreger zu uns kommen.
Lassen Sie uns jetzt ruhig an der Stelle auch mal nochmal über Corona reden, mit Abstand. Also wie schauen Sie auf diese Zeit?
Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit, auch aus heutiger Sicht betrachtet. Gleichzeitig muss man sagen, was wir oft machen, wenn wir zurückschauen, das ist so, in der Psychologie sagt man, das ist ein Rückschaufehler. Also es war auch eine ernste Zeit. Und wenn wir jetzt heute so mit der Möglichkeit zur Impfung und all die wir soweit ganz gut überstanden haben, auf die Zeit zurückgucken, dann denken wir, mein Gott, war vielleicht alles total übertrieben. Aber damals hatte man weder eine Impfung, wir waren nicht immunisiert, wir hatten das Virus nie gesehen und man wusste auch so wenig und das muss man immer berücksichtigen.
Ja, also das hat dann schnell auch diesen Charakter, hinterher ist man immer schlauer,
ja.
Trotzdem gilt es natürlich einiges aufzuarbeiten, weil in der nachträglichen Betrachtung wurden Fehler gemacht, oder?
Absolut, absolut. Da bin ich auch voll dabei und ich sehe eben, es passiert auch zu wenig. Also neulich hat sich auch der Bundespräsident eingeschaltet, weil er gesagt hat, Leute, Parlament, Regierung, wenn ihr das jetzt nicht in die Hand nehmt, dann mach ich's. Das sehe ich auch so. Also ich finde, es muss mehr passieren. Wir müssen das genau betrachten. Was war gut, was war falsch? Was machen wir wieder, was machen wir nicht wieder? Und natürlich wird man es im Einzelfall vielleicht gar nicht ganz so genau sehen können. Also das wird wissenschaftlich sehr schwierig in manchen Dingen, aber in anderen Sachen auch nicht. Da ist es völlig klar. Also dieser Quatsch mit den Parkbänken war wirklich völlig übertrieben. Und Schulschließungen sollten die allerletzte Option sein.
Und es war aber damals ja schon kann man, glaube ich, sagen, total schwarz-weiß. Also entweder waren es Corona-Leugner oder Impfbefürworter und dazwischen, es war so wenig Raum für Grautöne, oder? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, das wurde aber auch so wenig akzeptiert. Also ich persönlich war zum Beispiel immer sehr gegen Schulschließungen, fand das immer eine falsche Maßnahme mit Blick auf die Gesundheit der Kinder, die psychische. Und gleichzeitig gehörte ich zum Team Vorsicht, dass ich dachte, es ist schon richtig, dass wir hier auch viele Dinge einschränken, damit nicht so viele Menschen krank werden und sterben. Und das hat man mir irgendwie auch nie so recht abnehmen wollen. Ja, dass man auch einfach eine Differenzierung Haltung zu Dingen haben kann. Ja, und natürlich, viele Menschen haben gelitten, wer sich nicht impfen lassen wollte. Die wurden dann gleich in so eine Schublade geschmissen. Da ist schon wirklich auch viel Schlimmes passiert, was man vielleicht damit entschuldigen kann, dass die Not auch ganz schön groß war.
Interessant finde ich, ich habe einen Artikel von Ihnen gefunden aus dem März 2020. Die Überschrift war Vormarsch der Agroviren, ein großes sozialpsychologisches Experiment war das in Ihren Augen damals mit dem Lockdown, also die Einschränkungen. Haben Sie den Eindruck, dass wir die Folgen heute noch spüren?
Ja, absolut. Also das war sicher so der Beginn nicht dessen, was wir heute als Spaltung der Gesellschaft betrachten. Es wurde auch instrumentalisiert, würde ich sagen. Also da waren eben auch viele Mächte am Werk in den sozialen Medien, die auch heute diese Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben. Bei anderen Themen, ne, sind wir schnell wieder beim Klimawandel. Aber das war so der große Beginn. Und da wurde sicherlich viel falsch gemacht, weil man eben nicht die Menschen zusammengeführt hat und gesehen hat. Wir haben widerstreitende Interessen. Das ist so. Das ist bei allen politischen Entscheidungen so. Es gibt Menschen, für die ist etwas schmerzhafter als für andere. Und das Allerwichtigste ist doch, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und auch Verständnis entwickeln für die Sichtweisen der anderen.
Sie haben Biochemie studiert, Ihre Doktorarbeit im Fach Immunologie am Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg geschrieben. Schreiben ja seit Jahren über Gesundheitsthemen und wir hatten es gerade von Corona, da war der Ton gegenüber der Wissenschaft schon ziemlich rau, oder?
Ja, vor allem in manchen gesellschaftlichen Kreisen. Nicht? Man muss natürlich auch immer denken, das sind die, die dann oft laut sind. Also viele Menschen haben natürlich auch sehr auf die Wissenschaft gehört und das Vertrauen in die Wissenschaft ist schon immer noch groß. Aber ja, in Teilen der Bevölkerung ist der Ton rau.
Und jetzt bei Ihrem nächsten Thema. Der Klimawandel, da ist es ja ähnlich. Da gibt es ja auch Anfeindungen gegen Klimaforscher nach dem Motto, den menschengemachten Klimawandel, den gibt es gar nicht. Ich meine, auch das wird ja angezweifelt.
Das ist ganz interessant, dass das ja eigentlich dieselben Menschen sind. Also wenn man das auch so in den sozialen Medien verfolgt, diejenigen, die damals das Virus, die Pandemie geleugnet haben, gesagt haben, ist doch alles Pillepalle. Das sind jetzt auch größtenteils die, die den Klimawandel leugnen. Ich sehe halt, dass das auch zum Teil wirklich von außen befördert wird von Populisten, von politischen Richtungen, von Bots, die da immer weiter gegenschießen und Misstrauen säen. Und das wird natürlich für unsere Demokratie ein großes Problem, weil Wissenschaft ja eigentlich das ist, was uns, die Wissenschaft gibt uns ja Möglichkeiten zu handeln, Probleme zu erkennen und auch Probleme zu lösen. Und wenn das Vertrauen so gering ist, halte ich das für ein Riesenproblem.
Ich meine, es geht wirklich so weit, dass Aussagen vom Weltklimarat, das ist eine Institution, also IPCC, ja, dass die angezweifelt werden. Da arbeiten die renommiertesten Klimaforscher. Ich meine, das ist doch eigentlich dann als Kritik oder an das anzuzweifeln, das ist das wirklich nur noch so zu erklären, dass das gesteuert ist? Aber mit welchem Ziel?
Naja, um Misstrauen zu säen, um der Demokratie zu schaden, um gewisse Strömungen zu befördern. Wir haben ja auch gesehen, wie zum Teil nicht von russischen Agenten in den Wahlkampf eingegriffen wurde. Also ich sehe schon, dass da solche Mächte am Werk sind. Das ist jetzt nicht die ganze Erklärung. Also so einfach will ich es mir jetzt nicht machen, dass ich sage, das ist ja alles nur fremdgesteuert. Aber eben doch zu einem erheblichen Teil. Das andere ist, dass wir auch gerne vor bitteren Wahrheiten zurückschrecken. Und natürlich ist das schwierig, wenn ich mir eingestehen muss, dass ich mit meinem Verhalten hier zu etwas Drastischem wie dem Klimawandel beitrage und vielleicht mein Verhalten umstellen muss. Da gibt es natürlich viele Menschen, die da lieber weggucken oder das von sich schieben und sagen, glaube ich alles nicht, ist doch alles Quatsch.
Heißzeiten gab es immer.
Ja, genau, so eine Art der Verdrängung sozusagen, aber es ist keine gute Verdrängung, sondern letztlich was dazu führt, dass wir das Problem nicht lösen werden und das Leben auf diesem Planeten für viele, viele Menschen, uns eingeschlossen, immer schwieriger wird.
Und das Ganze, diese wissenschaftskritische, skeptische Haltung wird jetzt noch befeuert durch US-Präsident Trump, der Universitäten unter Druck setzt. Wie schauen Sie da auf diese Entwicklung, gerade auch in diesem Jahr? Forschungsbegeisterten Land USA.
Ja, das ist verrückt, wenn man denkt, was die ja eigentlich für eine Stellung in der Wissenschaft haben.
Nobelpreise gehen eigentlich immer
nur noch dahin. Anfang des Jahrhunderts, des letzten, gingen die immer an uns hier in Deutschland. Ja. Und dann haben wir auch durch den Brain in der Nazi-Zeit diese erste Stellung an die USA verloren. Und jetzt passiert da sowas. Aber das sind genau ja die Populisten, über die wir gerade gesprochen haben. Der Trump erzählt halt seinen texanischen Ölförderern und Rinderbauern, ist doch alles Quatsch, wir können weiterleben wie bisher. Und das wollen die gerne hören. Manche Leute wollen das gerne hören. Das ist wirklich eine große, große Gefahr für unser freiheitliches Denken, denn das wird ja zum Teil jetzt von dieser Politik zerstört.
Steckt vielleicht die winzig kleine Chance drin, dass amerikanische Wissenschaftler zu uns kommen?
Ja, das ist so. Also es ist schon so, dass viele Unis sagen und auch renommierte Forschungsinstitutionen wie die Max-Planck-Gesellschaften, ich kriege da plötzlich ganz schöne Bewerbungen, die ich früher in dieser Dichte nicht hatte, weil viele Leute sich natürlich entweder überlegen, von den USA wegzugehen oder statt dorthin zu gehen, vielleicht doch lieber in Deutschland zu forschen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung, Journalistin und Autorin. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und werden ja auch deshalb als Gesprächspartnerin immer wieder in Talkshows eingeladen. Wie erleben Sie das dann bei Ihren Auftritten? Also jetzt gerade auch während der Corona-Pandemie, gibt es dann auch hartes Feedback, so wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch erlebt. Also auch bis hin zu richtigen Anfeindungen und schweren Vorwürfen, auch justiziablen Vorwürfen, dass man einen als KZ-Wächter beschimpft oder solche Dinge. Das habe ich schon auch erlebt. Ich kann damit ganz gut umgehen. Ja, also obwohl ich neulich einen Test gemacht habe, dass ich hochsensibel bin, habe ich dabei festgestellt.
Aha, okay.
Also, eigentlich bin ich schon auch so ein sehr emotionaler, sozialer Mensch, aber das kann ich irgendwie auch ganz gut von mir weghalten, weil ich denke, die Menschen, die haben halt ihre Agenda. Das hat ja mit mir als Person letztlich gar nicht so viel zu tun, wenn die mich angreifen. Von daher kann ich das ganz gut trennen.
Und das ist ja Ihr großes Thema auch. Resilienz, Widerstandskraft. Also das hilft Ihnen vermutlich auch,
auf
oder?
Jeden Fall. Also es gibt dann einfach Strategien, die man auch für sich nochmal sortieren kann. Ja, also erstens dieses, es hat eben nicht mit mir persönlich eigentlich zu tun, wenn mich jemand anfeindet, der inhaltlich sich mit mir auseinandersetzt. Dann auch, wann tue ich mir sowas an? Wann lese ich diese Dinge? Also sicher nicht vorm ins Bett gehen, sondern besser in einer Stimmung, wo man das dann besser aushält, dass man auch nicht alles liest. Also wenn ich schon sehe, da ist eine E-Mail, wo klar hervorgeht, da will mich nur jemand beschimpfen, dann lösche ich die direkt, weil das brauche ich nicht. Ja. Und natürlich auch, dass man auf die guten Dinge schaut. Es ist ja oft so, dass natürlich die Kritik so harsch formuliert ist und einem um die Ohren geschmissen wird und gehauen wird und dass man da vielleicht doch mehr dann schaut, auch auf die netten E-Mails, auf das Lob, sich das auch ausdruckt, an den Kühlschrank klebt oder an den Schreibtisch und sich sehr darauf fokussiert, was eben trotz schwieriger Dinge auch alles an guten Dingen passiert.
Und ich meine, das betrifft ja wirklich eigentlich alle berufstätigen Menschen, im Prinzip in jedem Beruf, vielleicht Journalistinnen, Wissenschaftler, wenn sie dann in der Öffentlichkeit stehen, noch mal ein bisschen stärker, auch Politikerinnen und Politiker, ne? Also ich meine, deshalb ziehen sich ja auch durchaus Menschen daraus zurück.
So aus ich kann das auch verstehen. Mhm. Manche Menschen haben ja auch dann Angst. Das ist mir nie so gegangen. Also ich hatte nie das Gefühl, jetzt mein Gott, man weiß jetzt, wo ich wohne und wer meine Kinder sind oder so etwas. Also solche Sorgen hatte ich jetzt nie. Aber klar, je mehr das zunimmt und je mehr diese Anfeindungen zunehmen, desto mehr werden sich Menschen zurückziehen. Wir sehen das in der Politik und ich finde, da sind wir auch alle als Gesellschaft gefragt, dass wir diese Menschen stützen, dass wir ihnen unsere Wertschätzung für das, was sie tun, ausdrücken, denn sie machen ja für uns einen riesen Job. Das darf man nie vergessen.
Und zwar egal, ob man das jetzt inhaltlich zu 100% teilt oder nicht. Ja,
genau.
Sie sind Naturwissenschaftlerin, also haben das studiert, aber wollten eigentlich Journalistin werden. Warum sind Sie dann in die Richtung Wissenschaft gegangen?
Ja, ich wollte tatsächlich Journalistin werden, seit ich in der 10. Klasse war. Ich irgendwie dachte, ich finde das toll und mit Menschen so viel Kontakt und immer Neues erfahren und Skandale aufdecken, fand ich auch wichtig, Missstände aufzeigen und habe darum gedacht, ich studiere Journalismus und Politik. Und dann hat mich aber tatsächlich der Chefredakteur der Emder Zeitung, ich komme aus Ostfriesland ursprünglich, mal zum Tee eingeladen und hat gesagt, Mensch, Sie haben doch hier Leistungskurse Mathe und Chemie, studieren Sie das doch, weil Wissenschaftsjournalisten, die werden gesucht, die werden gebraucht und Politik studieren ganz viele. Und so bin ich eigentlich, ja, habe ich diesen Weg eingeschlagen.
Und es hat funktioniert, Sie haben gerade gesagt, Missstände aufdecken, Sie haben einen Organspendeskandal aufgedeckt vor über 10 Jahren. Beschäftigt Sie das Thema heute immer noch?
Ja, das beschäftigt mich immer noch, also ich begleite nach wie vor das Thema intensiv, berichte natürlich auch über gute Dinge, über wichtige Dinge, treffe Patienten. Es ist ja letztlich auch was sehr Segensreiches, Organe zu spenden und man kann damit so viel Gutes tun. Und trotzdem dürfen Ärzte natürlich nicht nach Gutdünken, wie das damals ja war, einfach für sich entscheiden, wer kriegt denn jetzt die Leber hier, welcher Patient und falsche Angaben machen. Das geht natürlich nicht. Ja, das war letztlich dann der Skandal, den ich da aufgedeckt habe. Und seitdem hat sich ja auch vieles zum Guten gewandt.
Und Sie haben, gehe ich von aus, einen Organspendeausweis.
Ja, ich bin sogar im Register eingetragen. Das wäre nämlich noch der bessere Schritt, dass das auch zentral verfügbar ist für jeden Arzt, der einmal behandelt. Und auch für die Angehörigen, dass man selber diese Entscheidung getroffen hat und nicht die Angehörigen dann am Sterbebett gefragt werden. Was wollte sie denn wohl, die Frau Berndt?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Zu Gast Journalistin und Autorin Christina Berndt. In ihrem Buch steht vorne als Widmung für das Klima. Es gibt kaum was Wichtigeres. Warum haben Sie das so formuliert? Weil so viel dranhängt, also auch Gesundheit, das Wohlbefinden von Mensch, Tieren, Pflanzen.
Genau, und natürlich auch, wenn wir den Klimawandel so laufen lassen und dagegen so wenig tun, dann wird das ja riesige Folgen haben, also bis hin zu Verödung von Landstrichen, schwieriger Ernährung, also Ernährungskrisen, entsprechend Migrationskrisen noch mehr auf der Welt. Also so, das habe ich dabei im Kopf, ne? Auch wenn man sagt, Mensch, gibt auch andere wichtige Themen wie Frieden und Migration, unbedingt. Aber das hängt auch ganz viel mit diesem Thema zusammen.
Und welches kommt als nächstes? Wissen Sie es schon? Haben Sie schon das nächste Buch im Kopf?
Ich würde mich tatsächlich noch mal mehr mit Gesundheit und mit Gehirngesundheit gerne beschäftigen. Denn da ist es ja ein Riesenthema für uns alle, dass jetzt die Boomer-Generationen alt werden und Gehirnerkrankungen so stark zunehmen. Also Demenz, Parkinson, das schwebt mir vor.
Sie sind viel unterwegs, Vorträge, Talkshows, heute hier Sonntag in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, leitende Redakteurin bei der Süddeutschen, schreiben Bücher. Wie viel Zeit bleibt für Familie, Freunde, Freizeit?
Ja, schon. Natürlich ist das eingeschränkt zugegebenermaßen, wenn ich hier am Sonntag sitze bei Ihnen in diesem tollen Studio. Aber genug, würde ich sagen, weil ich das alles mit so viel Herzblut mache und auch, glaube ich, einigermaßen effektiv. Ich bin einigermaßen schnell und es ist mir auch wichtig, das Soziale auch zu leben. Ich habe einen Mann, der toll ist und mir ganz viel Haushalt, Kochen, Küche abnimmt. Insofern kann ich dann die Zeit in meinen Beruf stecken. Aber mir ist schon das Soziale sehr wichtig und wir wissen auch, für die psychische Gesundheit ist das das A und O, dass man Menschen um sich hat, die man liebt und die einen lieben. Dass man Freunde nicht vernachlässigt. Also darauf sollten wir alle achten, auch wenn der Beruf uns manchmal sehr reizt.
Und es muss auch Zeit sein, auf dem Balkon zu sitzen und den Bienen und insektenfreundlichen Pflanzen zuzugucken, oder?
Ja, unbedingt. Dafür kann man nämlich auch viel tun, dass die kommen.
Ich habe zum Ende der SWR1-Leute-Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk bei uns. Und passend für den Balkon, wir haben über Klimawandel gesprochen, über Hitze, über Trockenheit. Sie sind viel unterwegs. Da habe ich gedacht, so eine kleine Gießkanne, die man in den Topf steckt, als Wasserspender. Und dann können Sie 4 Tage weg sein und müssen sich keine Gedanken machen.
Großartig.
Reiche ich
Ihnen
hier rüber.
Und die Bienen haben weiter was zum Saugen. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Christina Berndt, dass Sie da waren. Das war unterhaltsam, war interessant und jetzt vor allem eine gute und schnelle Heimreise.
Ja, ich danke Ihnen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.